Sie hören den Kurier.
Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser und heute tauchen wir in die wirre Welt des Okkultismus der Nazis ein. Sie wollten eine Herrenrasse sein, eine von einer höheren Macht berufene Kraft, die Nazis. Sie glaubten an eine versunkene nordische Insel und dass dort ein Volk großer, starker, blonder Menschen lebte, die ihre Vorfahren waren. Aber nicht nur das. Gute Horoskope sollen der Grund dafür gewesen sein, dass sie überhaupt in den Krieg zogen, und Astrologen sollen Entscheidungen im Zweiten Weltkrieg massiv beeinflusst haben. Über die Wunderwaffen der Nazis und ihren angeblichen Kontakt zu Aliens haben wir bereits in unserer letzten Folge gesprochen. Also hört rein! Diesmal fragen wir uns, ob die Nazis tatsächlich an das Übernatürliche oder gar an Satan glaubten. Eine Überlieferung sagt, dass Hitler davon überzeugt war, von einer höheren Macht auserwählt worden zu sein. Ein Traum hätte ihn vor dem Tod im Ersten Weltkrieg beschützt. Und dann gibt es da noch einen Geheimbund, die Thule-Gesellschaft, die maßgeblich an den Mythen des Dritten Reichs beteiligt sein soll. Die Fakebusters sind in die obskure Welt des Nazi-Okkultismus abgetaucht und haben versucht herauszufinden, was dahinter steckt und wie damit die Weltgeschichte beeinflusst wurde. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Im Traum habe er gesehen, wie eine Granate seine Einheit trifft und alle sterben. Und das ist auch passiert. Hitler entfernte sich aber von der Gruppe und überlebte. So war es zumindest laut einer Überlieferung, die zeigt, dass Adolf Hitler schon vor der Machtergreifung in Deutschland einen Hang zum Übersinnlichen hatte. Psychologen glauben, dass er sich nach diesem Erlebnis als Auserwählter betrachtete und daraus die Kraft schöpfte, der erste Mann im Dritten Reich zu werden. Er soll in seiner Zeit als Soldat sogar Briefe an heidnische Götter verfasst und sich als Messias, einer Art neuen Religion, gesehen haben. Klassischer Esoterik gegenüber soll Hitler hingegen eher skeptisch gewesen sein. Ganz anders als einige seiner ranghöchsten Schergen.
Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass ich die reine Wahrheit sagen, nichts verschweigen und nichts hinzufügen werde. Zwischenfügen möchte ich noch, hinsichtlich meines Eides. Ich bin kein kirchlicher Mensch. Ich habe kein inneres Verhältnis zu den Kirchen. Aber ich bin ein tief religiöser Mensch. Ich bin überzeugt, dass mein Gottglaube stärker ist als der der meisten anderen Menschen.
Hier hört man Rudolf Hess bei den Nürnberger Nazi-Prozessen nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Hess war lange Zeit Hitlers Stellvertreter, also der zweite Mann im Dritten Reich. Auffällig ist, wie er betont, dass er nicht an die Kirche, wohl aber an Gott glaube. An welchen genau, sagt er nicht. Bekannt ist aber, dass er einer der größten Okkultisten unter Hitler war. Was es Hess besonders angetan hatte, waren Horoskope. Wie sehr er sein Leben danach ausrichtete, zeigt seine Reise zum Kriegsgegner nach Großbritannien. Am 10. Mai 1941 flog Hess mit einem Kampfflugzeug nach Schottland, um dort Douglas Hamilton zu treffen. Der galt als Friedensstifter, der sich gemeinsam mit den Nazis gegen den englischen Premierminister Winston Churchill stellen würde. Hess sprang mit einem Fallschirm ab und geriet in britische Kriegsgefangenschaft. Seine Reise nach Großbritannien wurde in Deutschland als Verrat gewertet und Hess für geisteskrank erklärt. Hitler versuchte aber, das Bild des verrückten Hess zu korrigieren. Im Hintergrund dürfte er selbst an Großbritannien als möglichen Verbündeten im Kampf gegen die Sowjetunion gedacht haben. All das waren prinzipiell legitime politische Schritte. Warum Hess den Flug jedoch wagte, ist unglaublich. Ein Astrologe hatte ihm den Plan nahegelegt und sogar das Datum empfohlen. Es war auch Hess, der daran beteiligt war, dass eine parawissenschaftliche Forschungseinheit von den Nazis eingerichtet wurde. Ein Mann, der damals besonders viel Einfluss hatte, war Erik Jan Hannussen. Er war in der Zwischenkriegszeit der bekannteste Astrologe. Wobei man dazu sagen muss, dass sich die Deutschen damals überhaupt sehr für das Übersinnliche interessierten. Experten sagen, dass nirgendwo sonst so viele Horoskope erstellt wurden als dort. Hannussen sagte Ergebnisse von Sportereignissen vorher und soll einmal sogar den Tod eines Fahrers während eines Autorennens prophezeit haben. Auch den Aufstieg Hitlers will der Astrologe schon vorher gesehen haben, was ihn für die Propagandisten der Nazis besonders interessant machte. Seine Vorhersage über die Machtergreifung war sogar auf eine Woche genau. Das ist aber vermutlich durch seine guten Beziehungen zu den Nazis zu erklären. Vom Brand im Reichstag war er nicht überrascht worden. So hoch gelobt er vom Regime wurde, so tief fiel er, als seine wahre Identität ans Licht kam. Hannussen war nämlich Jude und wurde deshalb 1933 ermordet. Es dauerte aber nicht lange, bis ein neuer Astrologe auf die Bildfläche trat. Sein Name war Karl Ernst Kraft. Er sagte das Attentat auf Hitler voraus. Der eigentlich wenig esoterische Propagandaminister Josef Goebbels sah das Potenzial, mit solchen Vorhersagen das Volk für das Regime zu gewinnen und stellte ihn in der Abteilung für paranormale Forschung ein. Krafts Auftrag war es, ein Buch zu verfassen, das die Aussagen des ikonischen Astrologen Nostradamus in Bezug auf die Machtergreifung der Nazis umdichtete. Tatsächlich soll es einige Parallelen zwischen den Vorhersagen Nostradamus und Hitlers Politik gegeben haben. Was aber einfach nicht passte, wurde passend gemacht und daher kann man das als absoluten Fake bezeichnen. Doch nicht nur Astrologie hatte es den Nazis angetan. Vor allem heidnische und nordische Gottheiten und Artefakte waren ein zentraler Punkt ihrer Propaganda.
Ich bitte Sie, mein Führer, von der Stadt Nürnberg, alten deutschen Brauch gemäß, ein Zeichen Ihrer Dankbarkeit, Treue und Ergebenheit entgegennehmen zu wollen. Das deutsche Reichsschwert dem Führer aller Deutschen, der Deutschland wieder einig, stark und frei gemacht. Das symbolische Zeichen deutscher Reichskraft, das Sie mir hier als Geschenk übergeben, soll mich selbst immer aufs Neue erinnern an diesen denkwürdigen Parteitag des dritten Jahres der nationalsozialistischen Revolution und des ersten Jahres der neuen deutschen Freiheit.
1938 überreichte die Stadt Nürnberg Adolf Hitler symbolisch eine Nachbildung des Reichsschwerts. Es ist einer der Reichsinsignien der Könige und Kaiser des Römischen Reichs. Dazu zählt auch die Heilige Lanze, die bei der Machtergreifung der Nazis in Österreich in der Wiener Hofburg lagerte. Mit ihr soll der Legende nach der Tod Jesu überprüft worden sein, indem man sie ihm in die Rippen stieß. Dabei sei sie mit heiligem Blut getränkt worden. In Mein Kampf schrieb Hitler, dass die Lanze ein wundervoller Zauber umgeben würde. Spekulationen, wonach er durch den Besitz der Lanze an seine eigene Unbesiegbarkeit geglaubt habe, sind zwar vermutlich Humbug, sie würden aber wiederum gut in die heidnischen und germanischen Vorstellungen und Mythen passen, deren sich die Nazis so gerne bedienten. Allen voran Reichsführer SS Heinrich Himmler. Er soll besessen davon gewesen sein, dass die Deutschen von einer Herrenrasse abstammen, die auf einer nordischen Insel gelebt haben soll. Nach dem Untergang der Insel sollen sich aber einige Weise per Boot nach Zentralasien gerettet haben. Das erklärt auch Himmlers Interesse für die asiatischen Kulturen. Es wird ihm nachgesagt, dass er aus dem NS-Regime mit Hilfe nordischer Gottheiten eine eigene Religion schaffen wollte. 1933 lernte er Hellseher Karl Maria Willigut kennen, der besondere Einblicke in das Leben der alten Teutonen gehabt haben soll. Willigut beriet Himmler in Fragen der Symbolik und Zeremonien der SS. Ein von ihm gestaltetes Symbol ist die sogenannte schwarze Sonne, die heute noch von Rechtsesoterikern und Rechtsextremisten als Erkennungszeichen genutzt wird. Sie soll das Symbol für die germanische Licht- und Sonnenmystik gewesen sein und wurde als Ornament im Saal der Wewelsburg, dem geplanten Sitz der SS, in den Boden geschlagen. Nachdem Willigut wegen einer Psychose in einer Nervenklinik eingewiesen wurde, war Rudolf John Goresleben einer der wichtigsten Männer für den Okkultismus der Nazis. Er behauptete, die saubere Zuchtpraxis einer rassisch reinen Menschheit zu kennen. Dadurch könne der Fortschritt der Arier durch die Reaktivierung okkulter Kräfte gelingen. Von dieser Idee der Rassenlehre und des blonden, starken deutschen Volkes war Himmler besonders fasziniert. Wie bereits erwähnt, glaubte er an eine versunkene Insel, ja sogar einen ganzen Kontinent, von der die Herrenrasse stammte. Thule war der Name dieser Nazi-Fantasie. Und daraus ergab sich eine der wichtigsten Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus, nämlich die rund um die Thule-Gesellschaft. Diesen Geheimbund gab es tatsächlich. Er wurde 1918 in München gegründet und hatte einige Jahre später an die 1500 Mitglieder. Die Thule-Gesellschaft war völkisch antisemitisch ausgerichtet und einige spätere Nazis waren dort registriert, darunter auch Rudolf Hess. Dort entstanden auch die wichtigsten Symbole der Nazis, nämlich das Hakenkreuz und der Hitlergruß, der abgewandelt wurde. Im Geheimbund hatte man sich mit Sieg und Heil begrüßt. Die Gesellschaft soll laut Verschwörungstheoretikern der Mittelpunkt der NS-Bewegung gewesen sein und aus dem Untergrund das Dritte Reich gelenkt haben. Juden und Kommunisten sollen in satanischen Ritualen geopfert worden sein um den Fortbestand des Dritten Reichs zu sichern. Belegt ist das alles aber nicht, im Gegenteil. Die Thule-Gesellschaft löste sich 1932 auf. Die Mythen rund um sie wurden erst nach Kriegsende bis hinein in die 1980er Jahre durch Science-Fiction-Autoren gestreut. Mit dem Mythos Thule und der Gesellschaft werden wir uns bald in einer eigenen Folge beschäftigen. Bleibt also dran und abonniert uns. Aber jetzt zurück zu den Nazis und ihrem Hang zum Übernatürlichen. Der zeigte sich nämlich auch in der Realität. Mit diesem Wolfsheulen beendete der Sender Radio Werwolf für immer sein Programm. Er hatte erst am 1. April 1945 zu senden begonnen und wurde von Josef Goebbels betrieben. Das Fabelwesen war auch der Name der Operation, die in den letzten Tagen des Krieges versuchte, Deutschland noch zu retten. Radio Werwolf beschallte kurz vor Kriegsende die Deutschen mit Durchhalteparolen und Liedern über Werwölfe und die deutsche Herrenrasse. Glücklicherweise ohne Erfolg. Wie sehr sich dieses Wort aber in die Köpfe der Menschen eingebrannt hat, zeigen auch aktuelle Beispiele. Eine Gothic-Band, die sich selbst als satanistisch und faschistisch bezeichnet, benannte sich etwa nach dem Radiosender. Die okkulten Denkmuster der Nazis sind also bis heute in den Köpfen Rechtsextremer und Neonazis verwoben. Die Propaganda geht so noch Jahrzehnte nach der Zerschlagung des Dritten Reichs weiter. Wie kann das sein? Warum bedienten sich die Nazis so vieler Mythen und okkulter Sagen, die bis heute noch eine Faszination auf Rechte ausüben? Das fragen wir jetzt Historiker Florian Trausnick. Hallo, Herr Trausnick.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Die Nationalsozialisten setzten bei ihrer Propaganda auf Mythen wie den der Wunderwaffen oder auch auf nordische Sagen. Wie wichtig waren solche Mittel für den Erfolg des Regimes?
Ja, zunächst möchte ich auf die sogenannten Wunder- oder Vergeltungswaffen ein bisschen eingehen. Also um die Bevölkerung und die Soldaten an der Front moralisch quasi bei Laune zu halten und zum Durchhalten zu bewegen, hat die NS-Propaganda ab 1943, also 1943, wiederholt und lautstark über angeblich überlegene Wunderwaffen berichtet. Ja. Und das war nicht alles nur gelogen. Also es gibt eindeutig einen faktischen Kern für diese Erzählung. Ja. So wurden in der Tat von den Nationalsozialisten ein großer materieller Aufwand betrieben, um diese Waffen, Vergeltungswaffen, Wunderwaffen, zu produzieren, etwa die berühmte V1-Flugbombe oder die spätere V2-Rakete. Teilweise hielten sich bestimmte Wehrmachtssoldaten an der Front an diesem Strohhalm der Wunderwaffen fest. Ja, einer hatte lautstark gehofft, ein Soldat, dass man in der Waffenkammer noch was in Reserve haben müsste und so weiter. Mhm. Kurz darauf war das wieder verflogen, diese Euphorie, etwa über die V1. Und so finden sich gegen Kriegsende zunehmend Aussagen von Soldaten, Wehrmachtssoldaten, die den Mythos sogar in Zweifel ziehen. Es gibt auch so Forschungen, also Wissenschaftler Mr. Overy, Richard Overy, der hat gesagt, in der letzten Phase des Krieges haben diese deutschen Vergeltungswaffen, also diese Raketen und Flugbomben und so, nur 0,23% der Menge an explosivem Material entsprochen, das gleichzeitig die Alliierten über Deutschland abgeworfen haben. Also es war militärisch eigentlich irrelevant. Mhm. Aber jetzt komme ich zum zweiten Punkt Ihrer Frage, also was die nordischen Mythen und diese Erzählungen angeht. Ja. Mhm. Hier sind die Nationalsozialisten eher auf der sprachlichen Ebene, also symbolisch geblieben. Und dieser Götterkult, dieser bunte, polytheistisch nennt sich das, ne? Götterkult der Germanen, die bietet sich für kriegerische Heldengeschichten über Ehre, Kampf und Mut und so weiter ja sehr gut an. Ne? Etwa die nationalsozialistischen Plakate durch die Darstellung des nordischen Typs hat sehr ästhetischen Überbau geschaffen. Ja? Damit konnte man die Rassengesetze ein bisschen mit seiner Ästhetik koppeln. Und diese propagandamäßig geschürten Emotionen wirken oft stärker als Fakten. Und das ist so, bis zu einem gewissen Grad kann oder konnte eine Regierung oder ein Regime wie Hitler-Deutschland die Diskrepanz zwischen Rhetorik und Realität, also durch solche Symbole, Mythen und Erzählungen oder sogar blanke Lügen überspielen. Das war zu einem gewissen Grad möglich. Letztlich gilt eben für diese Mythen, wenn ein angeblich rassisch überlegenes, mit Wunderwaffen bestücktes, von einem gottartigen Führer angeführtes Heer wie die Wehrmacht nur mehr Niederlagen einstecken muss und die deutsche Bevölkerung zu Hause nur mehr Ersatzkaffee trinken muss, dann fängt der Mythos an zu bröckeln.
Ist das vielleicht auch eine Erklärung dafür, warum die Nazis auch oft zu Esoterik tendierten, um das Volk vielleicht bei Laune zu halten?
Prinzipiell ja, es ist ein historisches und auch ein tagesaktuelles Faktum einfach, ja, dass bestimmte rechtsextreme Kreise ihre rassistische Ideologie also gern mit esoterischen, geheimbündlerischen oder sogar naturmagischen Vorstellungen verbinden. Also das muss man mal kurz herausarbeiten. Das hat etwa beim Reichsführer SS Heinrich Himmler gegeben. Warum ist das so? Nun, eine Erklärung kann dies sein, dass von Esoterikerinnen und Esoterikern oft gepriesene natürliche Leben im Einklang mit der Erde, also mit der Scholle, wie die Nazis sagen würden, also Nationalsozialisten, lässt sich ideologisch gut mit diesem Blut- und Bodenmotiv des Rechtsextremismus verbinden. Aber auch mit dem Sozialdarwinismus zum Beispiel von rechten Nationalisten, die sagen, ja, sprich, das Überleben des Stärksten in der Natur und so weiter, das passiert dann einfach, ja. Wozu impfen? Es überleben eh die Stärkeren, die Gesunden und so weiter, ja. Und nicht zuletzt wollten etwa die Nationalsozialisten ja auch einen neuen Menschen erschaffen. Und für diese Utopie des neuen faschistischen Supermenschen brauchte man neue spirituelle Quellen, ja, also alternative Wahrheiten, würde man heute sagen. Und diesen Überbau hat man etwa jenseits der katholischen Kirche gefunden, teilweise eben in der Esoterik, der nordischen Mythologie. Allerdings muss man jetzt zurückkommen auf Ihre Frage, was für einen Zweck all das für die Nationalsozialisten hatte. Da muss man schon zwischen Esoterik und Mythos wieder unterscheiden. Esoterik und esoterische Riten sind eher soziales Randphänomen. Also das ist eher alternativ, das ist nicht gesellschaftsprägend, ja, auch heute. Aber was interessant ist oder wichtig ist, dass Mythen, die sind durchaus wirksam eine Zeit lang. Das habe ich vorher schon angedeutet. Etwa der propagandistisch groß aufgeblasene Mythos von der überlegenen arischen Rasse, ja, das kann eine Gemeinschaft erbauen und motivieren eine Zeit lang, ja, oder sogar stabilisieren. Das gilt übrigens nicht nur für Unrechtsstaaten wie Hitlerdeutschland, die USA, das war demokratische Gesellschaft noch immer, hoffentlich, auch nach dem 3. November. Die USA wären ohne Gründungsmythen etwa oder so große Heldenerzählungen undenkbar als politisches Gemeinwesen. Also Mythen sind kollektiv durchaus wirkmächtig und weit verbreitet, anders als Esoterik. Also Esoterik ist zwar existent, aber noch immer ein Randphänomen. Das war es auch damals.
Wie wichtig war der Glaube an diese besondere Stärke der Deutschen an den Endsieg auch für die Soldaten an der Front?
Ja, ich komme jetzt zu meinen konkreten Forschungen. Wie die von mir ausgewerteten amerikanischen Verhörprotokolle von gefangenen Wehrmachtssoldaten zeigen, war der Endsieg für bestimmte deutsche Soldaten durchaus ein Thema. Ja? Einige glaubten wirklich daran. Doch spätestens nach den verheerenden und letztlich kriegsentscheidenden Niederlagen, Stalingrad, Landung in der Normandie, D-Day und so weiter, wandelte sich dieses wissenschaftlich sagt man eschatologische, also auf ein großes Heilsversprechen am Ende abzielende Motiv, es wird am Ende alles super, Endsieg, das wurde abgeschwächt. Man hat erkannt, so rational waren die Nationalsozialisten dann doch wieder und in der Wehrmachtspropaganda und in der Ansprache zur Truppe. Statt Endsieg hat es dann etwa geheißen Sieg oder Sibirien. Ja? Also wobei der Sieg hier nicht mehr wirklich der finale Triumph war, sondern eher erfolgreicher Abwehrkampf. Ja, jetzt geht es nicht mehr um den Endsieg, jetzt müssen wir. Das heißt also, die Angst vor der Niederlage und vor allem vor der Rache der Roten Armee, ja, für die Verbrechen der Wehrmacht und der Einsatzgruppen in Russland und so weiter, die wurden jetzt zur rhetorischen Waffe der Nazis. Also vorher war, solange man erfolgreich war, hat man gesagt, wir marschieren auf den Endsieg, wie der Erfolg nicht mehr da war, man gesagt, okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht nach Sibirien kommen. Ja. Also man wollte quasi die anstürmenden Alliierten, vor allem eben die Russen, vor denen hat man höllische Angst gehabt. Da hat die Rassenpropaganda teilweise auch verfangen. Ja. Die wollte man abwehren, solange es geht. Also der Krieg hatte durchaus noch eine Bedeutung, zumindest eine defensive, so nennt es der Historiker Ian Kershaw und ich stimme ihm dazu. Also der überwältigende Großteil der Wehrmachtssoldaten kämpfte mehr oder weniger bis zum Schluss weiter, ja, obwohl er wusste oder ahnte, dass der Endsieg militärisch fast unmöglich war. Und weitere Gründe für dieses Weiterkämpfen, es wäre zu einfach jetzt zu sagen, ja, man hat halt deswegen weitergekämpft. Weitere Gründe waren der hohe Zusammenhalt in der Wehrmacht. Das war jetzt kein ideologisches Prinzip, sondern das war wirklich sozialer, rechter, eng eingeschwerte Truppe sozusagen, verschworene Truppe. Dann hat es bis zum Schluss eine erstaunlich hohe Zuneigung zum Führer unter Anführungszeichen gegeben. Ja, also Hitler war bis knapp vor Schluss eigentlich relativ beliebt. Ja. Und diese Akzeptanz, die die hat viele auch zum Weiterkämpfen gebracht und dann kommt da Angst vor Ehrverlust und hier haben die Mythen schon gewirkt, ja, ein deutscher Soldat ist treu und läuft nicht davon und so weiter und auch Repressionen im Fall einer Desertion, also was passiert mit meiner Familie, wenn ich da fliehe. Also hier haben Mythen und emotionale Erzählungen durchaus eine große Rolle gespielt. Man hielt sich an irgendwas fest, ja, obwohl man erkannt hat, ein Sieg ist unmöglich am Ende. Ja.
Haben sich solche Riten und esoterische Praktiken Ihrer Meinung nach auch in die heutige Zeit und auf die neue Rechte ausgewirkt?
Also jetzt zurückkommend auf diese Verbindung zwischen Rechtsextremismus und Esoterik, aktuell lässt sich in der Tat ein erneutes Zusammenfallen, also ich sage bewusst erneutes Zusammenfallen von esoterischen Praktiken und Rechtsextremismus beobachten. Also man sah das, wie erwähnt, während des Zweiten Weltkriegs nicht nur bei Heinrich Himmler und den Nationalsozialisten, es hat auch im Rahmen der New Age-Bewegung der 80er Jahre einen Schub in diese Richtung gegeben. Und heute wiederum sieht man eben eine Art ja, seltsame Allianz aus sogenannten Freidenkerinnen, Freidenkern bzw. Corona-Leugnern mit Rechtsextremismus. Die Geschichte zeigt, dass rechtsextreme Esoterikphänomene oder solche Verschwörungsideologien zwar immer wieder auftauchen, teilweise, man sieht Adolf Hitler im Prinzip seine eigentlich kindischen Argumente über bolschewistische Weltverschwörung, ja, aber langfristig sind sie eben gesellschaftlich nicht tragfähig. Es kommt immer der Reality-Check, früher oder später. Und Gesellschaft, die nicht auf der Wahrheit oder auf den Fakten aufbaut, die scheitert. Also das sagt eben auch Carlo Ginzburg jüngstens in einem Interview. Am Ende scheitern daher diese Theorien an ihren inneren Widersprüchen. Sie verschwinden zwar nie ganz, ja, man sieht es, also Rechtsextremismus oder auch dieser komische Konnex zwischen Esoterik wird nie ganz verschwinden. Aber sie können von einer resilienten und widerstandsfähigen Gesellschaft weitgehend eingedämmt werden. Also jede Gesellschaft wird am Ende ihre Abrechnung mit diesen Verschwörungen machen, weil sie an ihren inneren Widersprüchen scheitern. Und das finde ich durchaus auch einen positiven Ausblick.
Das heißt, wir müssen weiter beobachten und hoffen, dass sich das alles in eine positive Richtung entwickelt. Vielen Dank, Florian Trausing, dass Sie sich Zeit genommen haben heute.
Bitte gerne.
Wir fassen noch einmal zusammen. Der Okkultismus der Nazis hatte also den Sinn, das Volk bei Laune zu halten. Der Glaube an den starken, unbesiegbaren deutschen Halbsoldaten bis zum Schluss durchzuhalten. Das war vielleicht auch der Grund, warum viele ranghohe Nazi-Offiziere sich mystischer Symbolik bedienten und schließlich selbst an sie zu glauben begannen. Besonders Heinrich Himmler war in diesem Fall Vorreiter. Wie unser Experte aber schon gesagt hat, hält der Glaube an Riten und Mythen immer nur so lange, bis die Menschen die Realität erkennen. Das ist hoffentlich auch im Fall der derzeitigen Rechtsbewegung der Fall. Wir bleiben für euch dran. Bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser. Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at/podcasts.